2. Samuel 23, Abvers 13. Da sagt die Bibel Gottes Wort, und 3 von den 30 Häuptern gingen hinab und kamen zur Erntezeit zu David in die Höhle Adullam. Und eine Schar der Philister lagerte im Tale Rephaim. David war damals auf der Bergfeste und eine Aufstellung der Philister war damals zu Bethlehem. Und David hatte ein Gelüste und er sprach, wer wird mich mit Wasser tränken aus der Zisterne von Bethlehem, die am Tore ist? Da brachen die 3 Helden durch das Lager der Philister und schöpften Wasser aus der Zisterne von Bethlehem, die am Tore ist, und trugen und brachten es zu David. Aber er wollte es nicht trinken und goss es aus als Trankopfer dem Jehova. Und er sprach, ferne sei es von mir, Jehova, dass ich solches tue. Sollte ich das Blut der Männer trinken, die mit Gefahr ihres Lebens hingegangen sind, und er wollte es nicht trinken, das taten die 3 Helden, soweit das Wort Gottes. Dieser verlesene Abschnitt führt uns also in die Zeit des Königs David. Und zwar in eine Zeit, in der er noch unterwegs war. Obgleich zum König gesalbt, aber noch nicht das Königtum empfangen. Deshalb ist auch hier dieser Abschnitt gleichsam ein Einschub. In Kapitel 23, Vers 1 heißt es, dies sind die letzten Worte und hier ist eine bunte Zusammenstellung über verschiedene Zeitabschnitte. Dadurch kommt das. Und wir wollen heute bei der Betrachtung dieser wenigen Verse in David ein Vorbild, ein Schattenbild auf Christus erkennen. In diesem gleichen Kapitel werden vorher die Helden dargestellt. Diese Helden taten große Taten. Sie vollbrachten gewaltige Dinge. Und diese Helden sind für unsere Tage heute diejenigen Gläubigen, die ganz fest im Glauben und in der Heiligung leben. Das sind Helden für Gott heute. Der Herr Jesus wertet solche auch heute als jene, denen er Auftrag geben kann. Wobei die Feinde nicht mehr die Philister, sondern heute die Geistmächte sind. Nun, 3 dieser Helden kamen also zu David. Das Kommen dieser 3 zu David bedeutete für sie Erniedrigung. Vergleichsweise derer, die heute zu Jesus finden. Alle diese, damals wie heute, bedürfen der Demütigung. Nach der Formulierung des Wortes, wie es hier heißt, gingen hinab. Um zum Gesalbten zu gelangen. Sie mussten hinabgehen, um zum Gesalbten David, und wenn wir heute hinabgehen auf unsere Knie, dann ist es gleich so eine Erniedrigung, um zum Gesalbten des Christus zu gelangen. Und wir fragen, was ist das schon für ein gesalbter König, der sich einmal unten in einer Höhle, Vers 30, und einmal oben in der Bergfeste, Vers 14, verstecken muss. Vor einem König namens Saul. Einen König des eigenen Willens musste er sich verstecken, der seinen Willen dem lebendigen Gott anvertraut hat. Ist das noch Gerechtigkeit auf dieser Erde? Die wir Jesus nachfolgen, dass wir noch Ungerechtigkeiten in dieser Welt erleben? Jawohl. Gleich wie es unserem Herrn ergangen ist, der kam, Kranke zu heilen, Tote aufzuerwecken, der gekommen ist, solche zu befreien, die gebunden waren, dem erging es, dass man ihn tötet. Möchtest du etwa hier in dieser verlorenen Welt etwas anderes erwarten, als das, was unseren Herrn betraf, dann liegst du vollkommen schief. War es nicht gleichzeitig das Schattenbild auf Christus, der sich oftmals vor seinen Feinden, wie wir wörtlich lesen, verbarg? Er verbarg sich vor ihnen. Einmal unten in den Wüsteneien der Jordanebene, einmal auf den Bergeshöhen, bis hin zum Garten Gethsemane auf dem Ölberg. Einmal die Erniedrigung seiner Fleischwerdung und einmal die Erhöhung am Kreuz. Einmal die Erniedrigung bis in den Tod und das Grab sind bildlich hier unten die Höhle. Und dann das Ende aller Menschenwillkür mit der Erhöhung zur Rechten Gottes im Himmel, Sinnbild für diese Bergeshöhe. Um sich jedoch auf die Seite des Königs zu stellen, damals wie heute, bedurfte das alles einer ganz persönlichen Entscheidung. Denn diese drei Helden wären nie zu David gekommen, wenn sie nicht gewollt hätten. Wer heute den Glaubensweg mit Jesus im Siege gehen will, der kommt auch dazu. Die Frage ist nur, ob wir es wirklich von Herzen wollen. Wenn wir es wollen, vollzieht es Gott. Und Gott kann es nicht vollziehen, wenn wir es nicht von Herzen wollen. Die Begegnung nun für solche Gemeinschaft mit dem König bezeichnet sich in der Ausdrücklichkeit, wie wir hier gelesen haben, Erntezeit. Jawohl, Erntezeit ist Königszeit in einer solchen Leben. Und weil die Gnadenzeit zugleich die größte Erntezeit ist, begegnen wir heute in besonderer Weise Jesus, wie in Vers 13 dargestellt. Zwar steht die Ernte oder die Rettungszeit mit der Höhle Adullam. Das ist das Grab. In Verbindung, was eine ausgesprochene Erniedrigung bedeutet. Gleich wie Jesus sich in das Grab des Todes erniedrigt hat, müssen auch wir uns erniedrigen, um die Errettung in Christo Jesu zu empfangen. Die Bibel, das Neue Testament, redet von zwei Errettungen. Einmal von der Errettung der Seele und einmal redet Petrus vornehmlich in seinen Briefen von der Errettung der täglichen Anfechtungen, Schwierigkeiten und Nöte. Paulus redet sogar, dass ich errettet werde von den Bösen in Juda. Und unsere Errettung geschieht angesichts der Feinde, weil die dauernd klotzen. Die möchten bis zum letzten Augenblick die Errettung noch verhindern. Hier in dieser Mitteilung der Schrift, die Philister, die sich im Tale, das heißt von der Tiefe her, lagern, und dennoch war der beständige Ort des Aufenthalts des Königs Davids auf der Bergfeste. Vers 14. Die Todeserniedrigung Jesu bis ins Grab der Höhle, also, verband ihn, unseren Herrn, den Sohn Gottes, gleichzeitig mit dem Berge Gottes, hier die Bergfeste, das ist die Rechte des Vaters. Und obgleich der Herr zur Rechten, wie es heißt, des Vaters im Himmel thront, vollzieht beständig der Feind seine Aufstellungen. Hier in unserem Abschnitt in Bethlehem. Und in diesen schwierigen Zuständen, in denen die Feinde vor den Toren lagern, was nicht zu verkennen sein darf, auch vor unserer Herzenstür, lagern dauernd die Stiere von Basan und Hunde umgebend, das sage ich hier nur. Und dem Feind ist es ein leichtes, nicht bei unserem Herrn Jesus, aber in unseren Herzen, die er einstmals verdorben hat, im Garten Eden Anknüpfungspunkte zu finden. Wir kommen gleich drauf. Angesichts der feindlichen Belagerung, man hält es nicht für möglich, hat der König David ein Gelüste, der 15. Wenn es nicht der David wäre, würde ich sagen, stimmt's denn bei dem noch? Hier heißt es wörtlich, und David hatte ein Gelüste und sprach. Das heißt, wer also ein Gelüste hat, der redet. Worüber? Über das Gelüste. Das ist soweit der Zwang. Wissen wir jetzt, woher Zwänge kommen? Der David, der Mann Gottes, konnte den Zwang nicht verhindern. Wir werden gleich sehen, was die Ursache dafür war, dass er es nicht konnte. Denn Gelüst kommt aus dem Worte Lust. Und die Schrift sagt, dass aus dem Herzen hervorkommen allerlei böse Gedanken. Unser Herz ist verderbt. Das kann für solch ein Herz, das durch die Sünde Adams verderbt ist, gibt's noch keinen Farbton in diesem Dunkel schwarz. Da reicht noch kein Färbermittel hin, um den Ausdruck der Sünde zu deklarieren. Sobald unser Herz voller Lustgedanken ist, und wir brauchen uns dieser Dinge nicht zu bemühen, dafür sorgt der um uns lagernde Feind, der am Tore ist, wie hier zu Bethlehem. Wer vor dem Tore steht, hat nicht viele Meter bis hinters Tor. Da ist nur noch die Stärke der Tür selbst. Sobald unser Herz voll Lustgedanken ist, wird darüber geredet. Das ist auch der Punkt. Wir waren mal vor Jahren unterwegs. Da waren Gläubige zusammen und ich hatte dort eine Verkündigung. Und da sagt jemand zu mir, Bruder Bergmann, gucken Sie noch einmal den dort an. Der machte eine ganz komische Bewegung, unsaubere Bewegung. Er teilte anderen etwas mit und war in einer persönlichen Unsauberkeit, dass man als entfernte Zuschauer das Grausen bekommen konnte. Er wusste das sicherlich selbst gar nicht so sehr. Auch unter den Gläubigen gibt es solche, die nicht in der Heiligung leben und Mitteilungen an andere geben, voller Unreinheit, ohne dass sie sich darüber im Klaren sind. Das ist nichts anderes, als was das Wort Gottes sagt, was das Herz voll ist, geht der Mund über. Was haben ein jeder von uns doch eine Verantwortung, ein jeder dem anderen gegenüber? Wie sehr sollte unser Reden mit dem Wort Gottes durchdrungen sein, damit unser Reden Worte der Gnade darstellen? Sobald wir im Herzen einen Gedanken der Lust Raum geben. Das heißt, wenn wir ihn nicht sofort verurteilen, geben wir ihm Raum. Weil wir ihn stehen lassen. Gerät dein Nächster mit dir in Schuld. Weil er nicht Worte der Gnade empfängt, die er brauchte. Der Beweis ist nicht auch hier bei David vor. Wir kommen gleich drauf. Anstatt diesen Lustgedanken zu verurteilen, sich zu abstandieren, gibt David ihn weiter und wäre beinahe zum Mörder geworden. Stellen wir uns das mal vor. Wegen eines Lustgedankens. Beinahe zum dreifachen Mörder. Er erinnerte sich nicht der Mitteilung des Gesetzes, welches sagt, 5. Mose 5, 21, lass dich nicht gelüsten. Er, David, erinnert sich nicht des Gesetzes. Obgleich er durch die Bestätigung Gottes in den Psalmen sagen kann, ich habe alle Zeit dein Gesetz geliebt. Tja, wir lieben Jesus und dulden dennoch andere Dinge. Und derjenige, der sich in diesen Anfechtungen nicht des Wortes Gottes erinnert, der spricht ganz einfach dann das Gelüste aus. Und wir sind in dem Augenblick vor Gott gesetzlos. Die Bibel sagt, der Gesetzlose rühmt sich des Gelüstes seiner Seele. Psalm 10, Vers 3. Das Gelüst ist so stark, wenn wir es nicht sofort abweisen, werden wir zum Diener desselben. Daher redete David Böses durch die Offenbarung seines Gelüstes. Nun, von der Herkömmlichkeit gesehen, stammt die Lust, woher kommt sie? von Gott. Weshalb in 1. Samuel 15, 22 und Psalm 40, Vers 6 die Frage aufgeworfen wird, hat Gott Lust an Brandopfern und Schlachtopfern? Oder in 2. Samuel 22, Vers 20, weil er Gott Lust an mir hat. Eigenschaften Gottes sind es, die Lust, wie auch die Rache, der Zorn und die Eifersucht. Dinge Gottes allerdings von Satan uns geworden, einst im Garten Eden, in dem er sprach, ihr werdet sein wie Gott. Das ist dabei alles auf uns gekommen und dadurch nicht zum Segen geworden. Ohne Ausnahme, beachten wir, ohne Ausnahme, sagt die Bibel Gottes Wort, wird jeder Mensch von seiner eigenen Lust gezogen. Jakobus 1, Vers 14. Hast schon mal nachgedacht, was das bedeutet. Wird jeder Mensch von seiner Lust gezogen. Welch ein Unsinn, wenn Gläubige da erzählen, sie wären sündlos. Welch ein Käse da oft erzählt wird. Wie viel Finsternis von Lügenmächten müssen dahinter sitzen, bis solcher schriftwidriger Quatsch da erzählt wird. Welch ein Gelüste gegen Gott, solche Worte. Wir können nicht verhindern, dass uns die Lust lockt. Die Bibel bestätigt das. Aber wir sind dafür verantwortlich, was wir daraus machen. Wie dein Verhalten danach ist. Und die Schrift fährt in Jakobus 1, 15 fort. Danach, wir werden es gleich untersuchen, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. So, jetzt wollen wir das mal kurz untersuchen. Frage, wann empfängt die Lust und was empfängt die Lust, um empfangen zu haben, woraus die Sünde dann kommt? Ja, wir müssen die Bibel Gottes Wort genau untersuchen, sonst können wir seinem Wort nicht genau folgen. Das ist ein Problem der Gläubigen heute, die das Wort des Herrn nicht mehr scharf genug hören. Und wir erwarten von solchen, dass sie genau der Stimme des Hirten nachfolgen sollen. Sie können's nicht. O möchten wir den Herrn bitten, dass er uns alle Zeit in gnadenvoller Weise sein Wort zeigt, sein Wort offenbart. Diese beiden Fragen wollen wir der Wichtigkeit wegen in unsere Verkündigung einbeziehen, weil sie auch unsere Seite ist und ich glaube sogar primär. Wann empfängt die Lust? Antwort: Sobald jemand den Lüsten gehorcht, nach Römer 6, Vers 12b. Dann empfängt sie. Und Gehorchen unterliegt unserer Verantwortung. Das heißt, im gleichen Augenblick, wo wir den Gedanken der Lust erwägen und den Gedanken der Lust in unseren Herzen bewegen, tritt ungehorsam in Erscheinung. Damit empfängt die Lust ein Anrecht, hinter welchem niemand anders als der Satan steht. Das ist die Lust des Fleisches und die Lust der Augen. Wie wir es in 1. Johannes 2, Vers 16 erwähnt finden. Um die Wirkung der Lust in mir nicht aufkommen zu lassen, sollen wir in unserer, ein jeder in seiner persönlichen Verantwortung, nicht zulassen, wie geschrieben steht, nach bösen Dingen zu gelüsten. 1. Korinther 10, Vers 6. Wir sind verantwortlich dafür. Vielmehr heißt uns das Wort, ihnen, nämlich den Lüsten, zu fliehen, 2. Timotheus 2, Vers 22. Das ist unser Kampfmittel, einen solchen Gedanken sofort zu fliehen. Darin liegt der Sieg. Das ist das Geheimnis des Sieges. Wer bei der Anfechtung gleich dem David durch die Lustgedanken nicht flieht, der hält. Es gibt keine Alternative. Zweitens, was empfängt die Lust, aus der dann, wenn sie empfangen hat, die Sünde kommt? Antwort. Sobald wir der Lust in uns Raum geben oder gegeben haben, unterwerfen wir uns ihr. Punkt. Und nicht Christus. Das heißt, wir geben Gebiete unseres Herzens frei für den Feind. Im selben Augenblick empfängt die Lust die Macht, der Lüste, die auch die Macht der Sünde ist, wodurch die Sünde dann hervorkommt. Denn wenn die Lust die Macht empfangen hat, gebiert sie die Sünde, sag ich schon. Durch Passivität zur Lust gebe ich gleichsam Raum der Lust. Die Sünden sind ihre Frucht. Auch bei David finden wir beim Gelüst zugleich die Aufstellung der Feinde. Das ist nichts von ungefähr. Immer wieder in der Gegenwart der Feinde. Und die klotzen dauernd. Die warten nur auf einen Augenblick. Ein Augenblick, wo wir nicht in der Gegenwart lesen, uns befinden, dann kommt's gelöst. Hier die Philister, bei dem David und bei uns der Teufel. Er, David, wusste ganz genau, dass jenes Gebiet zu Bethlehem und die Zisterne von den Heeren der Philister besetzt war. Das wusste er hundertprozentig, er sagt es ja sogar. Und dennoch äußert er dieses Gelüst. Wer wird mich mit Wasser tränken? Äußert er sein Gelüst. Wer? Er fordert sie heraus. Eine böse Handlung, die aus der Lust kommt. Wer wird mich mit Wasser trinken aus der Zisterne zu Bethlehem? Ja, David, genügt dir das Wasser der Bergfeste nicht? Um dabei Menschenseelen aufs Spiel zu setzen. Du Freund, genügt dir die Freude in Jesus nicht? Um zum Feind zu gehen in die Welt, um dort Freude zu suchen. Du wirst sie nie finden. Hier sehen wir also aber auch auf den Unterschied zwischen David und unserem Herrn. David war derjenige, der seine Knechte opferte für ein sinnloses Begehren. Aber Jesus opferte sich für uns und gab sich für uns hin. Er ist darum der gute Hirte. Und dann finden wir in Vers 16, die Helden ihren Todeslauf beginnen. Drei Mann sollen gegen die Philisterheere anstehen, ohne Auftrag Gottes. Welche eine Vermessenheit! David, David, was machst du nur? Ganz leichtfertig stellt David das Leben der Männer an den Rand des Abgrunds. Unbesonnenheit war die Ursache. Ist das nicht aber auch unsere Seite? Wenn wir die Verlorenen und Sünder nicht warnen, Gott aber ist es, der über diese drei Helden seine Hand hält. Nicht der David, der konnte das gar nicht. Er konnte sie höchstens ins Feindlager senden, aber er konnte nicht seine Hand über sie halten. Das vermag Gott. Das Lager der Philister wird durchbrochen. Die sind wahrscheinlich gerast, wie der Nomi, wie die Irren. Ruckartig Wasser herausgeschöpft und dann wieder in einen Bogen losgesaust. Bis die richtig wussten, was los war, kamen sie hinter den Dreien nicht mehr her. Es waren ja ausgesuchte Leute. Spitzen. Und heißt, und trugen das Wasser. Ich möchte das Wort trugen hier unterstreichen. Sie trugen das Wasser. Wir könnten für das Wasser auch das Wort Gelüst einsetzen. Das Gelüst Davids, könnten wir sagen, trugen sie. Jetzt kommen wir näher. Dann lautet der Sinn, drei Männer trugen das Gelüst Davids. Jetzt spüren wir, wo es hingeht. Wie schnell. Tragen wir nicht mehr das Kreuz, das der Jesus oder die Last, die der Heiland uns auferlegt hat, zu tragen, sondern andere Sünden. Und das hat der Herr uns nie gehalten, andere Sünden zu tragen. Können wir gar nicht. Hören wir auf mit diesen Dingen. Vor David und den übrigen Israeliten waren sie in dieser Handlung ganz gewiss Helden. Und sie waren Helden, menschlich gesehen. Aber vor Gott, da waren sie mitschuldig an der Sünde des Königs. Wie schnell und nur zu schnell lassen auch wir uns in Dinge verwickeln, die aus dem Munde von gelüstenden Gläubigen kommen. Sonst hätten wir heute nicht den Zustand der Mystik in der Gemeinde Jesu. Bis auf einen Rest ist darum heute die Gemeinde Jesu in der Schuld vor Gott befindlich. Während also die Helden unterwegs nach Wasser waren, kam bei David eine Wende. durch Überlegung. Er konnte ja nicht mitlaufen. Die drei waren schon fort. Selber hätte er es für sich nicht geholt. Da hat er zu viel Muffen. Sausen. Die Überlegung, was er getan hatte, wurde in seinem Herzen dargeboten. Und bei diesen Überlegungen ging es ihm jetzt nicht mehr um das Wasser, sondern er hatte nur noch eine einzige Bitte. Ihr könnt mir es glauben, der Kerl hat gebetet. Nämlich um das Leben der drei Männer, dass sie nicht umkämen. Jetzt merkte er, dass er der auslösende Schuldige war eines eventuellen Todes. Kommen diese drei nicht mehr zurück, liegt Blutschuld auf ihm. Das war ihm jetzt klar. Deshalb wollte er es, nachdem man es ihm gebracht hatte, nicht mehr trinken. Den hätte man 1000 gute Worte geben können, der hat es nicht mehr in den Hals bekommen. Dem war es vergangen. Ja, noch mehr in Vers 17 spricht er: Fern sei es von mir, dass ich solches tue, nämlich solches Wasser zu trinken. David war inne geworden seiner verwerflichen Tat, was er getan hatte. Das Risiko der Männer für das Wasser war gleich dem Blute der drei, davon redet er. Wir lesen in Vers 17 noch einmal, er wollte es nicht trinken. Er hat es nie getrunken. Diesen David war sein Gelüste, die Lust vergangen. Das sage ich. David war zur Besinnung gekommen, denn er gab nunmehr Gott die Ehre. Lieber Bruder und liebe Schwester, ich glaube, auch in deinem Leben muss es einen Stopp geben, um einmal zur Besinnung zu kommen, um ganz neu und endlich Gott die Ehre zu geben. Das Wasser benutzte David für das Trankopfer zu Gottes Wohlgefallen. Möchte auch in unserem Leben jedes einzelne Gelüste vom Feind angezettelt mit der Ehrerweisung Gottes enden. Dann hat der Herr gleich bei diesem David auch in deinem Leben die Ehre.